PNVA-IPS Mini-LED. Vor ein paar Jahren lebten alle Panels zusammen in Harmonie und Frieden. Und dann kamen die OLED-Panels und alles änderte sich. Und nur Nils und Yusuf können uns erklären, was es damit auf sich hat und ob OLED wirklich so toll ist, wie immer alle sagen. Und damit begrüße ich auch ganz herzlich Yusuf und Nils. Hi, schön, dass ihr da seid.
Hi. Ja, hi Jan. Nur wir beide können das. Okay, das ist schon mal gut. Der Druck ist aufgebaut. Ja.
Vielleicht kann ich hier und da auch ein Wort sagen, aber ihr seid die Profis heute, würde ich sagen.
Gerne.
Ja, direkt am Anfang schon mal die Frage vorweg. Yusuf, was steht denn bei dir zu Hause für einen Bildschirm rum?
Einer, drei.
Drei auf einmal. Nutzt die alle gleichzeitig auch?
Also? In der Regel zwei zeitgleich und wenn Not am Mann ist, noch der dritte.
Ist es dann der berühmte quergedrehte Discord-Bildschirm?
Ja, Teams für die Arbeit, aber ansonsten.
Und was haben die für Panels?
Das ist ein OLED-Panel und zweimal IPS.
Mhm. Okay, hast du dich aus einem bestimmten Grund damals für die entschieden? Oder?
OLED war halt tatsächlich einfach nur im Angebot und hat man sich halt gedacht, weißt du was, ich guck mir mal an, wie das so ist und du merkst den Unterschied sofort.
Ja. Das mal im Angebot vorne heißt, wie viel hast du noch ausgegeben?
Vierstellig.
Ja, okay.
Das dachte es ich ist mir schon, immer ja. noch ein Angebot gewesen, aber die vier Ziffern haben geblutet.
Eieiei, ja gut, wenn das so ein Angebot ist. Ne?
Ja.
Aber Nils, wie sieht's bei dir aus? Was hast du zu Hause stehen?
Ich habe zu Hause jetzt seit ein paar Jahren einen Monitor stehen, aber einen sehr großen. Das ist einer von den 32:10 Monitoren sogar noch. Mittlerweile, ich habe im Vorfeld für die Recherche auch festgestellt, gibt's, glaube ich, bei Geister ist kein einziger mehr gelistet von den 32:10 Monitoren. Aber ist insofern egal, weil 32:9 ist fast das Gleiche. Und davon gibt es ja auch noch viele, auch mit OLED-Panel mittlerweile. Und genau, meiner hat aber kein OLED-Panel, dadurch, dass er halt schon ein paar Jahre alt ist. Zu der Zeit gab es das auch noch gar nicht im PC-Bereich, als ich den da auf meinen Schreibtisch bekommen habe. Und das ist ein VA-Panel tatsächlich noch, ja.
Hm. Also ich habe auch noch ein IPS-Panel zu Hause. So, das hat mir damals auf jeden Fall das bessere Schwarz gebracht. Ich weiß gar nicht, was ich davor hatte. Da war ich gar nicht damals.
TN wahrscheinlich.
TN,
ja. Zumindest war es lange Zeit am weitesten verbreitet, war halt auch am billigsten.
Ja.
Und das war so die ganz dunkle Zeit, würde ich mal sagen. Also es noch ja. nicht mal viele IPS- und VA-Panels ja, gab.
Ironischerweise, weil dunkel war das wirklich nicht. Das
ja, das stimmt.
Das war nämlich so ein bleiches Etwas. Und als ich dann mein IPS-Panel hatte, dachte ich, wow, schwarz kann schwarz sein und nicht grau. Das ist absolut faszinierend.
Ja, wir hatten gerade im Warm-Up ja schon kurz darüber gesprochen. Das waren ja auch noch die Zeiten, wo Reaktionszeiten bei den klassischen Panel-Technologien auch noch eine große Rolle gespielt haben. Ja. Und das war schon am Anfang auch so, dass TN einfach, was eben die Trägheit der Pixel anging und dann eben, dass du nicht mehr diese Schlieren hast und du hattest dann gerne bei den anfänglichen IPS-Panels oder VA-Panels waren die einfach noch langsamer unterwegs. Und das hast du dann gerade in schnellen Spielen durchaus negativ bemerkt. Klar, es gab dann Monitoreinstellungen, Overdrive und so, die das so ein bisschen verbessern sollten und so. Aber wie das halt so ist mit Technik, sie muss sich erst Stück für Stück weiterentwickeln, bis sie dann irgendwann im Massenmarkt ankommt. So wie es jetzt mit OLEDs im PC-Bereich auch ist.
Ja, absolut.
Wenn es anfängt.
Ja, genau.
Es ist ja noch so ein bisschen, noch ein bisschen hin, bis man sich das für einen normalen Preis holen kann.
Das auf jeden Fall noch, ja, wenn es da überhaupt mal hinkommt, da müssen wir mal gucken. Aber wir können ja froh sein, dass es sich überhaupt in die Richtung entwickelt hat, ja. Weil es war halt ja ewig so, dass wir quasi nur die Wahl hatten zwischen TN, IPS und VA-Panel und sonst gab es da nichts. Und deswegen umso schöner, dass wir da jetzt ein bisschen mehr Auswahl haben, ja.
Ja. Wir wollen aber nicht nur jetzt von euch wissen, was ihr für Panels habt, sondern auch von den Zuschauern. Deswegen haben wir eine kleine Umfrage vorbereitet, an der ihr gerne teilnehmen könnt. Zum Teilnehmen gebt ihr einfach Ausrufezeichen A in den Chat ein. Das steht für IPS. Dann Ausrufezeichen B für VA, Ausrufezeichen C für OLED und Ausrufezeichen D für TN. Die lassen wir dann einfach noch ein Weilchen laufen und dann schauen wir mal am Ende, wie es bei euch so aussieht. Denn das ist, glaube ich, schon eine interessante Sache, weil OLED kommt ja erst langsam in den Gaming-Monitoren an. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir hier vom Gaming sprechen auch. Ne? Ja. Das ist ja so das High-End, wofür die Panels dann auch zumindest in unserem Rahmen weiterentwickelt werden.
Ja.
Also zumindest fühlt es sich als Gamer so an. Ich weiß nicht, ob das für die Firmen auch so ist. Aber naja, genau. Stimmt da gerne weiterhin ab. Die lassen wir noch eine Weile laufen. Und genau, dann kommen wir auch schon zum Hauptthema, würde ich sagen. Beziehungsweise wollen erstmal kurz die Basics klären. Jetzt haben wir schon so viel gesagt von TN, VA, IPS. Vielleicht gibt es aber auch schon ein paar Leute im Chat, die wissen überhaupt gar nicht, was denn damit überhaupt auf sich hat. Könnt ihr ganz kurz abreißen, vielleicht, Yusuf? Was ist denn TN, VA, IPS, der Unterschied so?
Der Unterschied an sich sind das erstmal alles drei herkömmliche LED-Panels. Der Unterschied besteht im Prinzip darin, wie sich die LCD-Kristalle verformen oder ob die rechtwinklig zum eigentlichen Bildschirm stehen. Was das dann eigentlich im Endeffekt bedeutet, ist, du hast entweder bessere Farbsättigung, schnellere Reaktionszeiten, besseren Kontraste. Es kommt dann halt einfach immer drauf an, was für ein Trade-off du haben willst. Mhm. Wenn du zum Beispiel ein IPS-Panel kaufst, dann musst du mit langsameren Reaktionszeiten rechnen. 3 bis 5 Millisekunden vielleicht. Bei TN-VA hast du dann 1 Millisekunde. Dafür aber vielleicht das schlechtere Schwarz oder schlechtere Kontrastverhältnis. Mehr ist es aber auch nicht.
Also macht jetzt gar keinen enormen, riesigen Unterschied. Für
wenn du es nebeneinander stellst, wirst du es wahrscheinlich merken. So, keiner wird hingehen und sagen, ich merke die 1 Millisekunde. So von sich aus gesehen.
Aber das Schwarz macht einen Unterschied, das habe ich schon, das hab ich schon festgestellt.
Ja, also ich meine, ich muss gestehen, ich habe jetzt auch länger kein TN-Panel mehr gesehen. Das müsste ich nochmal selber ausprobieren, ob heutzutage mittlerweile auch TN-Panels, aber sie hatten früher schon auf jeden Fall den Ruf, was die Bildqualität angeht, halt auf jeden Fall die schlechteste Wahl zu sein. Und der war früher auf jeden Fall auch begründet. Also man hat, was jetzt die Farbwiedergabe und Kontrast und so angeht, also war immer so ein bisschen so in meinem Kopf, ist nur so abgespeichert, IPS vor allem für die schön, für die gute Farbtreue und Farbwiedergabe. VA vor allem gute, nochmal bessere Kontraste und TN-Panels halt vor allem schnell so, also fürs Gaming. Das war so früher so die grobe Unterscheidung, hat sich jetzt insofern ein bisschen verschoben, würde ich sagen, dass man heutzutage, also ich glaube, TN-Panels sind echt nicht mehr sehr relevant, also zumindest so gefühlt im Gaming-Bereich sind schon eigentlich die allermeisten mittlerweile, die man empfehlen kann und die gekauft werden, IPS oder VA-Panels und jetzt eben langsam abgelöst mit OLED-Panels, die kommen, die halt von der grundlegenden Technik einfach ganz anders arbeiten und eben nicht diese Hintergrundbeleuchtung brauchen, weil es eben selbstleuchtende Pixel sind. Und das macht halt einen Riesenunterschied. Du hast es ja schon gesagt, dein OLED-Monitor, man sieht das halt sofort, ne, wenn man live davor sitzt. Ja.
Ja. Und wie sieht es jetzt mit OLED aus? Wie hebt sich das jetzt konkret ab? Weil das ist ja schon so ein bisschen das, einfach das neue Ding jetzt seit ein paar wenigen Jahren. Was ist so der hauptsächliche Unterschied? Kann man da was sagen, Nils?
Ja, das ist eben genau dieser Punkt, dass du eben nicht mehr diese Hintergrundbeleuchtung brauchst, die du halt bei TN, IPS und VA-Panels hast. Oder das ist einer der entscheidenden Punkte. Und das führt halt dazu, dass du bei den Kontrasten einfach völlig andere Möglichkeiten hast. Also bei der Hintergrundbeleuchtung gibt's ja verschiedene Techniken, wie die umgesetzt wird bei klassischen LC-Panels. Man sieht jetzt hier in dem Bild, dass es der Unterschied zwischen Mini-LED nochmal, das ist nochmal was anderes. Also hier ist quasi, das links ist die Full-Array-Backlight. Also man hat einige wenige LEDs. Man sieht es ja hinter dem Bild, wo jetzt diese Blume drauf ist. Das ist quasi das, was das Bild beleuchtet. Und dadurch siehst du dann erst, was du vorne siehst. Und das ist quasi, dieses Full-Array ist das, was sehr lange Zeit verbreitet war. Oder noch eine Stufe vorher gab es sogar Edge-LED. Das heißt, da waren nur am Rand des Monitors LEDs. Weißt du,
die so von unten nach oben beleuchtet haben. Ne?
Und das ist natürlich die schlechteste Form. Im Prinzip, je mehr LEDs du hast und je kleiner sie sind und je feinteiliger du ansteuern kannst, desto besser für den Kontrast. Weil du dann eben so wie in dem Bild jetzt mit dieser Blume, man hat da ja Bereiche, die sind schwarz und da soll eigentlich gar kein Licht hin. Und man hat halt natürlich die Farben von der Blume, die natürlich klar, schön hell leuchten sollen und auch gut aussehen sollen. Und da sieht man halt schon allein in dem Beispiel jetzt hier, ist natürlich zur Veranschaulichung, aber das gibt es eigentlich schon gut wieder, mit den Mini-LEDs, die halt viel kleiner sind und dadurch kann man viel mehr auf dem Bildschirm davon verteilen, kann man auch besser steuern, wo ist es jetzt hell und wo ist es dunkel. Und OLED setzt bei dem halt nochmal einen oben drauf, weil OLED können wir in dem Sinne jetzt hier gar nicht mehr richtig zeigen, weil dadurch, dass jeder Pixel selbst leuchtet, hast du dann zum Beispiel eine 4K-Auflösung, na, es sind halt 8 Millionen Pixel. Ne? Und das ist halt dann bei diesen Mini-LEDs hast du vielleicht so 60.000, 40.000, 50.000 LEDs, die dann aber nochmal in Zonen unterteilt werden. Also die kannst du auch nicht alle dann direkt ansteuern. Und wenn man die Zahlen dann hört, ne, irgendwie 2000 Dimming-Zonen, wie sich das dann nennt, im Vergleich zu 8 Millionen selbstleuchtende Pixel, da kann man sich vorstellen, dass das einen riesigen Unterschied macht. Ne? Und das heißt dann halt einfach, bei OLED ist schwarz eben schwarz. Also da leuchtet dann halt nichts. Ne? Und das ist halt bei den klassischen Panel-Technologien das Problem sozusagen, dass dann eben das Licht, was du hast, dass es gröber ist und dadurch streut es dann halt auch mehr. Und dadurch kannst du dann halt manchmal, kannst du einfach nicht so einen guten Kontrast erzielen wie mit einem OLED-Panel.
Ja. Mhm. Es ist ja so, dass wir einfach sehr lange Zeit gekannt haben, TNVA, IPS und so weiter, ja, beziehungsweise D3 hauptsächlich. Ja. Und jetzt kam so OLED in den letzten paar Jahren. Woran liegt es jetzt, dass das jetzt so aufkommt?
Also mein Verdacht ist, oder was sicherlich eine große Rolle spielt, dass wir ja im Vergleich zum TV-Bereich reden wir hier von viel kleineren Displaygrößen. Also ein Fernseher ist halt, mein Gott, wo fangen die heute an? Ich glaube unter 50 Zoll oder was haben wir für normale TV-Größen?
41, 48 aufwärts.
Ist schon das Kleinste, genau. Und da bist du ja eher im Bereich von 50, 60, 70 Zoll mittlerweile. Und im PC-Bereich sprechen wir eher von 27, 34 Zoll oder solchen Werten. Und das hat man durchaus, denke ich, auch beim Start der ersten OLEDs im PC-Bereich gemerkt, dass das gar nicht so einfach ist, das auch auf dieser kleineren Größe gut umzusetzen. Weil es da größere Probleme gab, unter anderem mit der Schriftdarstellung. Ich glaube, du hattest im Vorgespräch auch die, warte mal, wie ist nochmal der Begriff?
Chromatic Aberration.
Genau.
Frag mich nicht, wie es auf Deutsch heißt.
Ja, genau.
Die Schlieren.
Schlieren.
Ja. Das ist der professionelle Ausdruck, glaube ich.
Schlieren.
Man sagt Schlieren. Ja, genau.
Ja, da hatte halt einfach, die Schrift sah auf den ersten Modellen einfach sehr schlecht aus, wohl auf den ersten OLED-Modellen und ist dann auch kritisiert worden. Wir haben auch Leute in der Redaktion, OLED-Begeisterte, die auch das sagen, mittlerweile ist es deutlich besser. So, ne? Das, und ja, es war, glaube ich, einfach einer der Gründe. Natürlich gilt auch generell, dass OLEDs sind halt eh auch teuer. So, ich meine, das sieht man auch an den Preisen, auch im Bereich der PC-Monitore. Man muss für einen guten OLED-Monitor, ja, es gibt schon welche auch unter 1.000 Euro, ja, aber
wir fangen langsam an und ja, es sollen noch welche kommen, dauert aber noch mindestens bis nächstes Jahr.
Ja, genau. Und ja, im TV-Bereich, ja, da hat man natürlich nochmal ganz andere Stückzahlen vielleicht auch als in, bei PC-Monitoren. Und so hat es dann alles dazu geführt, dass wir lange darauf warten mussten. Mhm. Aber sind wir froh, dass die OLEDs jetzt kommen oder schon da sind.
Ja, sagen, also ja, gerade die Schlieren fand ich schon am Anfang, sag mal, wie hieß es, Chromatic?
Aberration.
Aberration, natürlich. Ich nenne es einfach weiterhin Schlieren.
Alten Schlieren.
Die guten alten Schlieren. Die waren schon arg. Ich habe nämlich auch ein OLED getestet vor einem Jahr oder so. Ein Ultrawide. Es war ein QLED. Technisch gesehen nochmal ein bisschen was anderes. Ne? Also, weil OLED kommt ja, glaube ich, ihr korrigiert mich, von LG hauptsächlich, ne?
Jein.
Also es war, glaube ich, ein Samsung-Monitor, das war dann ein QLED, da sind einfach die Pixel nochmal ein bisschen anders angeordnet, ne? Und das war ein starkes Problem, also zum Zocken. Super, super Sache. Ich habe damals noch Divinity drauf gespielt, Ultrawide, schön mehr Blickfeld und so weiter und so fort, sah super aus, aber zum Arbeiten habe ich wirklich Kopfschmerzen bekommen, also da kann es schon wirklich so weit kommen, dass das auch gesundheitlich ungemütlich war, oder damals noch, mittlerweile, ne, wird's besser, aber kann schon ungemütlich sein, auf jeden Fall. Ja, und wie ist es jetzt? OLED oder die alten, sage ich jetzt mal, die alten Panels, sollte man sich mittlerweile überhaupt noch die alten Panels besorgen?
Es kommt wie bei jedem Komponentenkauf halt drauf an, was du damit vorhast. Mhm. Ne, du brauchst dir keinen 4K 240 Hertz OLED holen, wenn du nicht mal die Grafikkarte hast, um überhaupt 240 Hertz drauf laufen lassen zu können. Mhm. Wenn du sagst, Geld spielt keine Rolle und ich will einfach das beste Bild, das Beste, was meine Grafikkarte rauswerfen kann, dann gehst du OLED, fertig. Mhm. Aber es ist nichts, ich würde jetzt nicht behaupten, dass du wirklich zwingend OLED gehen musst, wenn es an der Kohle hapert oder was auch immer.
Gibt es noch Vorteile von den älteren Panels gegenüber von OLED oder sagt man ja eigentlich?
Es sind günstiger.
Ja, wollte ich sagen, der Preis. Wir können ja, ich gehe jetzt gleich mal vielleicht mal auch rüber zu unserem Schreibtisch. Wir haben da ja auch was vorbereitet.
Deine kleine.
Genau, da können wir auch einmal nochmal über einen anderen Aspekt sprechen, der auch zwischen den Modellen ein wichtiger Unterschied ist.
Genau, geh du gerne schon mal rüber.
Genau, ich gehe schon mal rüber.
In der Zwischenzeit könnt ihr schon mal nochmal an der Umfrage teilnehmen. Gerne einfach Ausrufezeichen A, IPS, B, VA, C, OLED und D, TN. Ja. Und dann stimmt ihr gerne mal weiterhin ab. So, ja. Und dann ist Nils auch drüber angekommen.
Ich bin wegen des Ergebnisses bis hierhin auch nicht überrascht. Das hätte ich auch so vermutet, dass wir IPS sehr weit vorne haben. Weil, wie ich schon sagte, IPS ist auch sehr dominierend. VR-Panels gibt es auch relativ wenige. Und eben OLED, klar, wir sind ja hier auch bei der GameStar und wir haben auch eine enthusiastische Zielgruppe und bestimmt auch Zuschauergruppe. Mhm. Und die haben auch schon alle mitbekommen, dass das, was Yusuf gerade sagte, wenn du beste Bildqualität willst und das nötige Kleingeld hast, oder bereit bist, es auszugeben, wie auch immer. Ne? dann ist OLED sicher eine gute Wahl. Wir haben jetzt hier auch mal einen direkten Vergleich aufgebaut. Man muss direkt dazu sagen, der kleine Knackpunkt ist dabei, das kann man im Stream den Unterschied, wie er hier für uns live ist, kann man aus verschiedenen Gründen im Stream nicht wirklich zeigen. So, wir haben sie trotzdem aufgebaut, aber auch aus verschiedenen Gründen. Wir zeigen gleich auch einen Vergleich, den man, glaube ich, wo man schon erkennen kann. Wir haben hier auf der Seite, das ist ein klassisches VR-Panel. Ihr seht hier übrigens Alan Wake 2. Haben wir jetzt deswegen hier ausgewählt, weil es eben, ja, es ist ein dunkles Spiel. Man sieht ja auch, der gute Alan leuchtet mit einer Taschenlampe in einen Raum, wo dann auch nur im Raum das Licht sein sollte. Ne? Wenn ich es jetzt hier mal zeige, hier leuchtet er ja hin. Und hier neben, da soll eigentlich jetzt möglichst wenig hell sein. Ne? Da ist es ja zappenduster. Und das ist jetzt halt ein Unterschied. Hier sieht man es jetzt auch gerade, dem Vergleich, den wir hier sehen, der bezieht sich vor allem auf die Blickwinkel. Das ist auch nochmal ein Faktor, der bei OLEDs deutlich besser ist als bei einem klassischen Panel. Man sieht jetzt hier an der Seite, genau das, was ihr hier, ich muss immer gucken, genau. Hier könnt ihr jetzt, also ich sehe das zumindest auf unserem Bildschirm, bei euch zu Hause, es kommt drauf an, was ihr halt für einen Monitor da stehen habt. Also
hier
habt,
auf, ne, dem Bildschirm im Stream,
kann man es auch erkennen. Ne?
Erkennt man schon auch,
man, ja, sieht, dass hier ist halt noch dieses Schild zu erkennen mit diesem Männlein, Weiblein und Toilette und auf dem OLED-Monitor. Hier live sieht man das auch noch, aber der entscheidende Unterschied ist vor allem, das ist hier auf dem VR-Panel, das ist eigentlich viel zu hell. So hell sollte das eigentlich nicht mehr aussehen, weil da leuchtet gerade eigentlich nicht wirklich irgendwas hin. Und hier auf dem OLED-Monitor ist es, obwohl wir hier jetzt einen relativ schrägen Winkel haben zum Display, sieht das trotzdem immer noch so aus, wie wenn ich davor stehe, mehr oder weniger. Also das ist auch ein Vorteil von OLED-Monitoren, dass der Blickwinkel eigentlich einfach deutlich stabiler ist. Ist jetzt natürlich, was kann man jetzt sagen, beim Gaming auch bedingt wichtig, weil meistens hast du natürlich, muss man schon zugeben, sitzt einer vor dem Teil, ne, und schaut drauf.
Wenn man viel gemeinsam vorm Rechner sitzt, ist vielleicht relevant so.
Genau, das ist bei Fernsehern vielleicht nochmal wichtiger, weil halt da auch tendenziell mehr Leute auf einer Couch verteilt sind und von links nach rechts so ein bisschen drauf schauen. Aber ist auch einer der Aspekte, der ein Vorteil für OLEDs ist. Aber das ist trotzdem ein Faktor, der grundsätzlich hier sehr wichtig ist. Nehmen wir jetzt, wie gesagt, den Alan Wake 2 so stark, wie wir das hier sehen, seht ihr das zu Hause nicht. Aber die Grundidee ist quasi, dass der, oder das, was OLEDs besser macht, dass in dem Fall, wo du hier eben die Taschenlampe hast, die hierhin leuchtet, dass hier die Pixel daneben, die können halt einfach, sind ja selbst leuchten, die sind aus und dann ist das hier schwarz und du hast einfach einen richtig schönen Kontrast und das macht tatsächlich auch was mit der Stimmung, wenn du hier jetzt stehst und davor sitzt, und so wie es für uns dann ist, und das ist halt hier eher so ein etwas matschiges Grau, ne? Kannst du jetzt natürlich auch wieder sagen, nehme ich das jetzt wahr, wenn ich durch die Spielwelt laufe? Natürlich wirst du jetzt nicht so pausieren, wie wir das jetzt hier gemacht haben und das ist natürlich schon ein Faktor, man schaut dann genau hin, aber das ist ein Aspekt, der jetzt sowohl für diesen Vergleich gilt, als auch für andere Aspekte, wie zum Beispiel HDR, wo wir vielleicht auch noch kurz drüber reden, was man jetzt auch nicht zeigen kann. Mhm. Es macht trotzdem, also mindestens unterbewusst, für mich muss ich zumindest sagen, macht das schon einen Unterschied. Und wie Yusuf ja auch gerade sagte, bei OLEDs ist es ja tatsächlich so, ich weiß noch, als ich meinen ersten OLED-Monitor gesehen habe, ich glaube, das war ein Notebook, da dachte ich halt echt, ich war vorher blind oder bin ich jetzt sehend, weil da wusstest du halt erstmal, ach, es kann ja doch auch auf so einem PC-Bildschirm, kann es doch auch schwarz geben. Geht ja wirklich, ne? Ist nicht immer alles grau und matschig. Und das ist halt der Hauptvorteil natürlich schon von OLED. Was ich übrigens auch ganz interessant finde, aber ich glaube, das erkennt man nicht, wenn ich den hier, der hier ist übrigens auch curved. Vielleicht auch noch ein Thema, wo wir nachher nochmal kurz, ja, vielleicht muss ich ihn so, sieht man so besser. Ja, genau, ja, 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 jetzt sehen wir es, ja, genau. Das ist auch was, was eigentlich bei 16:9 Monitoren wie der hier ist, ist jetzt eher selten ist. Ich persönlich bin übrigens, bin ein Curved Fan sogar bei solchen Monitoren, aber das ist nochmal ein anderer Aspekt. Mhm. Aber genau, das ist jetzt erstmal Vergleich 16:9 OLED gegen 16:9 VR-Panel. Das ist ja genau das, vor der Entscheidung, vor der viele jetzt stehen. Ich komme jetzt auch mal erstmal wieder zurück auf die Couch für euch.
Komm gerne wieder zurück,
ja. Weil das finde ich schon noch interessant, weil ich persönlich, wir haben ja auch im Warm-Up gerade kurz darüber gesprochen, ich liebe ja auch Ultrawide, kommen wir ja gleich auch noch drauf. Mhm. Aber es sind, wenn man schaut in Preisvergleich und was so die beliebtesten Monitore sind, es ist schon immer noch 16:9 dominierend. Gibt es auch gute Gründe für, aber deswegen ist auch dieser Vergleich jetzt so wichtig und auch in dem Bereich hast du mittlerweile ja sehr schön Auswahl. Du hast auch einen 16:9 OLED,
ja,
ne?
Ja, okay. Einmal. Und die zwei IPS-Panels sind auch 16:9, wollte ich damit sagen.
Ja, ja, klar. Genau,
aber gut, der OLED ist, glaube ich, noch regulärer, 32 Zoller.
Hm? Ja.
Genau.
Und hattest du beim Kauf auch über Ultrawide mal nachgedacht eigentlich? Oder war stand für dich direkt fest, ich habe hier meine 16:9 Monitore, ich will für mein Setup einfach noch einen 16:9
Monitor? Genau, das stand da direkt fest, auch aufs Platz genannt, mal irgendwann habe ich keine Wand mehr, um die
Monitore zu platzieren.
Ja, ja, logisch. Es kommt halt auch immer ein bisschen drauf an, was man damit machen will. Ne? Also man kann ja bei den Ultrawide, bei den 32:9 jetzt zum Beispiel, kann man ja so Zonen dann mit Software einteilen, wo man seine Fenster dann draufschieben kann, damit man eben nicht nur ein Browserfenster auf dem ganzen 32:9 Bildschirm hat oder so. Ich zum Beispiel habe auch zwei 16:9er, weil ich gerne meinen Hauptbildschirm habe und dann links daneben den anderen. Und dann habe ich da ne, sowas wie Discord offen und dann zocke ich nebenher oder so. Und deswegen ist mir das ein bisschen lieber, wenn ich zwei verschiedene Bildschirme habe, als einen großen. Klar könnte man natürlich auch sagen, ich mache mir dann Fenstermodus an auf dem 32:9 und habe halt dann irgendwie links oder rechts noch was anderes offen. Aber das ist halt im Endeffekt auch Geschmackssache einfach, ne?
wie man das dann hinrichten will. Wir können ja gleich, wir bauen ja auch gleich nochmal da, wo gerade die beiden 16:9er stehen, auch nochmal größere Monitore auf. Ich persönlich bin halt jemand, ich habe es ja schon gesagt, bei mir zu Hause steht 32:10, ob jetzt 32:10 oder 32:9, ist egal. Er ist sehr breit und das war auch, kann ich mich noch gut erinnern, auch ein echter Aha-Effekt, als ich das erste Mal vor so einem 32:9 Monitor saß. Und ich mache es jetzt genauso, wie du es beschrieben hast. Ich habe, kann ich sehr empfehlen, kennen bestimmt auch viele im Chat, Power Toys, das Tool. Da ist nämlich unter anderem integriert Fancy Zones, nennt sich das. Und da kannst du eben selber genau, wie du es gerade beschrieben hast, festlegen, der Monitorbereich oder der virtuelle Bildschirm sozusagen auf meinem sehr breiten Bildschirm. Hier kommt das Fenster hin, in die Mitte das Fenster und da kommt so ein Fenster hin. Also bei mir ist zum Beispiel so in der Mitte, das ist am größten, weil da ist halt mein Hauptbrowser. Links habe ich meine Mails eigentlich immer offen, rechts habe ich Teams auf, je nachdem halt mal natürlich wechseln, vielleicht auch mal eine Explorer oder so. Und das klappt schon wunderbar und ist fürs Arbeiten echt sehr angenehm. Und in Spielen ist halt 32:9 kommt auf Spiel an, aber ich persönlich mag es auch sehr für eben die viel zitierte Immersion. Wie oft ich schon viel zitierte Immersion gesagt habe und auch geschrieben habe. Ich muss mir was anderes.
Mittlerweile ist es die viel zitierte
Immersion. Absolut, ja, so ist es, genau, ja. Also das werden wir gleich auch nochmal sehen, was das in Spielen heißen kann oder was das dann für einen Unterschied macht. Aber das ist sicherlich eine grundlegend sehr wichtige Frage, die wir gerade hier besprechen, die man sich vor dem Monitorkauf stellen sollte. Mach ich so wie Yusuf oder und du auch, 16:9 oder
3. Oder im Endeffekt 3. kann man sich ja auch ein 32:9 und ein 16:9
holen,
oder? Ne? Man kann ja wild kombinieren.
Was ich auch schon gesehen habe, hat bestimmt auch schon gesehen, die 32:9 gebogenen, die dann hochkant aufgebaut sind. Das ist auch sehr schön. Da siehst du dann wirklich den Teams-Chat bis vorgestern oder so, wenn man es braucht. Aber es sieht auch cool aus. Ich habe auch schon überlegt, muss ich mal 3 von denen mal nebeneinander stellen. Mhm. Hast du so eine richtig schöne, so eine Kuppel fast schon.
Da fühlst du dich umarmt
von deinem Set. Genau, richtig.
Fühlst dich gleich noch mehr zu Hause.
Ja,
lieber Chat, ihr dürft natürlich auch Fragen stellen. Ne? Also Ausrufezeichen Fragen und dann eure Frage hinten dran gerne in den Chat hauen oder auch Ausrufezeichen Thema, falls ihr ein bestimmtes Thema besprochen sehen wollt oder hören wollt. Zum Beispiel hat es Kept the Check gemacht und er fragt, macht GameStar zukünftig auch Monitortests? Das machen wir schon.
Das hatten wir auch gerade schon im Warm-Up. Das kannst du jetzt nicht wissen, weil du schon in der Vorbereitung warst. Da haben wir gerade schon, die Frage können wir quasi.
Ach so, die ist schon abgehakt. Wunderbar. Genau. Dann gehen wir noch mal ein bisschen weiter nach oben. Denn Kaito Ajin fragt, ich überlege, ob ich einen neuen kaufen soll, da ich eine 4090 habe und momentan 2K-Monitor. Lohnt sich das?
Ich muss gerade nochmal die Frage ganz erfassen. Also einen neuen Monitor, er hat eine 4090. Ja, also auf jeden Fall bei einem 2K-Monitor, sagen wir mal, da langweilt sich die 4090 ein bisschen. Ne?
Wenn 4090, dann 4K.
Also
ganz stumpf. Also, du hast schon die Pferdestärke dahinter.
Mhm.
Hol sie auch raus und zeig sie auf dem Bildschirm.
Ja, das denke ich doch auch. Ist wahrscheinlich gar nicht unvernünftig. Was haben wir da noch hier? Wie ist es aktuell eigentlich mit dem Einbrennen von OLEDs im TV und im Gaming-Bereich? Das ist eine hervorragende Frage, weil das war ja lange kontroverses ist eigentlich das falsche Wort. War ein großes Thema einfach, ne?
Der Boogeyman.
Ja. Denn das war auch mal ein Problem eine Zeit lang. Ist es denn immer noch so, Nils?
Also, es ist immer noch ein großes Thema. Ich weiß nicht, Yusuf, du kannst ja mal ein bisschen schildern, wie warst du bei deiner Kaufentscheidung? Hast du dir Gedanken darüber gemacht?
Nö.
Sehr gut.
Nee, weil der Knackpunkt
ist. Shut up and take my money.
Ja, genau. Nee, der Knackpunkt ist ja primär, solche Einbrenneffekte wirst du erst langfristig feststellen. Das heißt, auch jetzt herauszufinden, ob die neuen Panels davor gesichert sind, werden wir vielleicht in einem Jahr, in zwei im Massenmarkt erst sehen. Klar gibt es spezialisierte Tests, die das dann wirklich intensiv nachschauen und sagen, alles ist okay. Aber bei 1 Million verkauften OLED-Monitoren, wie viele es dieses Jahr waren, 1,7, 1,8, kann natürlich sein, dass da was durchgeknutscht ist und kann natürlich sein, dass wir uns dann halt 20, 26, 27 anschauen müssen. Ist der Einbrenneffekt jetzt wirklich gone? Samsung und LG haben sich ja jetzt ihre eigenen Lösungen einfallen lassen, ob das dann jetzt QD-OLED ist oder WOLED ist, was dann so ein bisschen mit der Struktur der einzelnen Pixel zusammenhängt. Die sollen das Burn-In so gut wie möglich vermeiden. Ob es gelingt, schauen wir mal.
Also ich bin vorsichtig optimistisch, muss ich auch sagen, aus verschiedenen Gründen. Also zum einen ist es ja jetzt so, dass die OLED-Monitore, dass die im PC-Bereich auch angekommen sind, ist ja jetzt schon auch nicht erst seit gestern so. Ne? Wir haben sie ja jetzt auch schon seit, ich glaube, mindestens 2 Jahre her, glaube ich, dass die ersten, irgendwie sowas. Schon ein längerer Zeitraum. Und da haben auch sicherlich einige Enthusiasten schon zugeschlagen. Und es ist zumindest ja bis jetzt nicht so, dass auf einmal man ständig überall den Foren liest, oh Gott, kauft euch keine OLEDs, hier brennt sich alles ein. Und was auch noch, was nochmal der wichtigere Faktor ist, das ist da einfach durch die lange Zeit, die mittlerweile die Hersteller einfach Erfahrung mit OLED-Panels haben, gibt es einfach immer bessere Mechanismen, hast du ja gerade auch schon angesprochen, sei es andere Paneltechniken oder auch Abläufe, die im Hintergrund passieren. Dass dann einfach die Pixel sich erholen können. Und da gibt es einfach immer ausgefeiltere Wege dafür zu sorgen, dass diese organischen Materialien, deswegen, da versteht ihr OLED für Organic Light Emitting Diode, wie auch immer. Diode. Und das ist ja der Knackpunkt daran, und das immer besser in den Griff zu kriegen. Aber es ist halt, wie du ja sagtest, Boogeyman ist schon der richtige Begriff. Ich glaube, es ist etwas. Ich meine, können wir auch mal gucken, vielleicht kann der, gibt ja, wir haben ja Leute im Chat, die OLEDs haben, die können ja gerne mal auch was dazu schreiben, ob sie entweder was schon festgestellt haben oder ob bei ihnen nicht doch immer so ein bisschen die Angst mitschwingt. Aber ich glaube, dass man im PC-Bereich schon halt einfach den, also klar hat man auch oft Dinge, die lange an der gleichen Stelle angezeigt werden. Klar, wenn ich jetzt, sagen wir mal, 2 Wochen am Stück League of Legends spiele, wenn ich das aushalte. Ich muss gestehen, ich habe mich schon oft gefragt, wie die Streamer das machen, also die professionellen. Also ich habe einmal, irgendwie waren Frauenkinder nicht da und ich habe irgendwie mal, jetzt spiele ich meinen ganzen Tag League of Legends. Und ich, mir war schon nach 3 Stunden, ist mir schon leicht schlecht geworden und ich habe gedacht, boah Leute,
lag das am Monitor oder am Spiel?
Nein, es lag am Spiel, genau. Ich liebe League of Legends, ich spiele es sehr gerne. Da ist halt natürlich das Problem, warum ich das gerade als Beispiel nenne, dass halt die Minimap und so, da hast ja viele Elemente immer an der gleichen Stelle. Und das ist ja das Problematischste, sage ich mal, für OLEDs. Aber ich glaube, dass das selbst, also man wird dann doch relativ oft, man spielt, wechselt sich ja beim Gaming doch oft ab oder man hat halt einen Monitor, mit dem man auch zu Hause arbeitet und dann ist doch, klar, hast wieder die Taskleiste und hast da wieder Sorgen drum, ne? Es ist schwierig. Also sagen wir mal, um die Frage zu beantworten, also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall mit dem Einbrennen deutlich besser geworden. Die Hersteller können damit deutlich besser umgehen. Ich würde mich jetzt aber nicht so weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen, das kann dir nicht passieren. So, ich glaube, es muss schon einiges zusammen.
Die meisten OLED-Bildschirme sagen ja auch an, so nach ein paar Stunden, hier mal einen Neustart und hier, dann haben sie ja dieses Anti-Burn-In-Programm, manche davon, wo sie dann diese Farben durchblinken und so. Ich
glaube, man sollte sie zum Beispiel dann auch nicht komplett vom Strom trennen oder so. Ne? Das könntest du ja theoretisch auch machen. Haben ja auch durchaus mittlerweile Leute, ne, dass du eine Steckdose hast, wo du einfach einen Schalter ausmachst, dass deine Geräte auch im Standby nichts mehr fressen. Ich glaube, bei einem OLED-Monitor ist es eine gute Idee, wenn du dem den Strom lässt, damit er halt seine Erholungsmechanismen auch dann durchlaufen lassen kann, wenn er gerade nicht läuft. Aber es wird, glaube ich, noch weiter rumgehen.
Zumindest die Hersteller gehen aber so weit zu sagen, die ersten 4-5 Jahre kann dir nichts passieren. Sowas wie Asus, MSI, Gigabyte, glaube ich, letztens auch.
Das kommt ja auch noch
dazu. Die verlängern jetzt einfach die Garantie strikt und spezifisch für Burn-In-Effekte, wo es dann heißt 5 Jahre, 6 Jahre. Ja. Ich glaube, 7 habe ich auch schon gesehen. Von dem nach 7 Jahren wechselst du wahrscheinlich sowieso den Monitor.
Genau, weil ich wollte gerade sagen, das ist ja dann schon ein Zeitraum, wo du auch wirklich sagen kannst, selbst wenn du 4-stellig für einen Monitor ausgegeben hast, finde ich, kann man nach 7 Jahren auch mal sagen, okay, ich guck mal, Mal, bin gespannt, wenn wir wissen, was in 7 Jahren haben wir dann, ist dann 8K da, aber das ist ja, noch ein anderes Thema.
Meint ihr, das kommt dann auf 1000 gerade so runter zu dem Zeitpunkt vom Preis her? Ich kann es mir nicht vorstellen.
Beim Thema 8K vielleicht kann die Regie gleich einmal noch ein wichtiger Punkt, die Grafik mit den Pixelmengen könnten wir uns dann vielleicht mal angucken, weil das da ja dann natürlich die wichtige Frage ist, ist denn bis dahin dann auch die Performance da, um 8K darstellen zu können? Genau, ich hatte jetzt nur mal hier einfach, damit man mal eine Idee hat, weil bei der Wahl des Monitors spielt es ja auch eine große Rolle. Das hattest du gerade schon kurz angesprochen, Yusuf. Wie viel Pixel zeigt der an in verschiedener Hinsicht? Das sind jetzt hier beliebte Auflösungen einfach mal im Vergleich. Ich habe es jetzt mal nach dem Seitenverhältnis geordnet. Da sieht man bei 16:9 4K ist halt meilenweit vor der nächsten üblichen Auflösung WQHD, ne, 2560x1440, da wächst die Pixelzahl mächtig an und das heißt halt natürlich auch deutlich mehr Arbeit für deinen Rechner zum einen, aber es heißt halt auch höhere Pixeldichte. Ne? Also wenn du die gleiche Auflösung auf 27 Zoll hast, also nee, du hast die gleiche Panelgröße 27 Zoll und hast halt einmal 4K jetzt zum Beispiel hier oben mit 8 Millionen Pixel und im Vergleich dazu dann WQHD oder Full HD mit knapp 4 Millionen oder 2 Millionen Pixel, dann siehst du das auch. Da habe ich auch mal ein paar Bilder vorbereitet, einfach nur mal zur Veranschaulichung, warum das auch sehr wichtig ist, sich zu fragen, welche Auflösung nehme ich denn, weil es eben dann doch deutlich unschärfer aussieht. Ne? Es ist schon der Unterschied krass, wenn du vor einem 27-Zoll-Monitor sitzt mit Full-HD-Auflösung oder vor allem mit 4K-Auflösung.
Oh ja.
Vielleicht können wir das gleich auch nochmal kurz zeigen, den Vergleich der Pixeldichte im Spiel. Und genau, das ist jetzt hier, das ist das Extrembeispiel. Links, ja, ich glaube, ich brauche nicht sagen, wo Full HD ist.
Nee, ich glaube es auch nicht. Man erkennt es relativ eindeutig.
Man kann es ganz gut erkennen. Natürlich geht man, das ist jetzt anno und nah rangezoomt. Klar, so nah gehst du da jetzt natürlich nicht dran. Aber trotzdem, du siehst es auch aus dem üblichen Sitzabstand, den du am PC hast, siehst du das extrem deutlich. Deswegen auch da natürlich, man muss den richtigen Kompromiss finden. Einerseits gilt natürlich schon, je höher die Pixeldichte, desto besser. Aber andererseits geht natürlich auch, wenn dein Anno halt nur noch mit 5 FPS läuft, weil deine Grafikkarte zu langsam ist, dann hättest du dir wahrscheinlich doch besser einen Monitor mit niedrigerer Auflösung geholt. Ich meine, man kann natürlich auch immer die Auflösung reduzieren. Klar, du kannst ja beim 4K-Monitor kannst ja trotzdem Full HD einstellen, wenn du willst. Aber grundsätzlich würde ich sagen, wenn man sich einen 4K-Monitor holt, ne, so wie ja auch, wer hat es nochmal gefragt, Kaito Ajin, ich finde schon wichtig, dass Grafikkarte und Monitor auch gut zusammenpassen, dass die beide da in einer Liga spielen. Und das sollte man dann entsprechend auch immer bedenken, ja.
Ja, da haben wir noch ein paar Fragen im Chat. Freefood fragt zum Beispiel, ist die Konkurrenz zu OLED-Monitoren nicht auch OLED-TVs? Zum Beispiel 42 Zoll sind auch noch günstiger. Also einfach ein TV nehmen zum Zocken, wie steht ihr dazu?
Geht. Ich meine, worauf zockst du deine Konsole?
Ja,
aber ne? Es ist zumindest mal sehr, sehr, sehr nah beieinander. Was du bei den Monitoren halt eher nochmal haben wirst, ist eine höhere Bildwiederholrate. Ob das dann 144 Hertz ist, 240 Hertz, die ersten Monitoren in 4K und 240 Hertz sind ja im Kommen. Mhm. Oder sind schon seit ein paar Monaten draußen sogar. Dahingehend, wenn du nur am PC hockst und sagst und das dann halt auch nochmal für dein Büro benutzt, glaube ich, ist 42 Zoll schon wieder zu groß. Mhm. Ich würde jetzt ungern meine Word-Datei für irgendeinen Artikel auf 55 Zoll haben wollen. Deshalb nimmst du auch hier wieder, du hast vorhin wieder mit dem Kompromiss gesagt, auch hier wieder der Größenkompromiss, dann gehst du halt auf einen 32 Zoll oder einen 34 Zoll, damit du ein vergleichsweise großes Bild hast, aber halt nicht überdimensioniert.
Mhm. Ja. Aber grundsätzlich ist das ein sehr wichtiger Punkt, den er anspricht, weil das sicherlich etwas ist, was man auch überlegen kann. Ich kann mich noch gut erinnern, vor ein paar Wochen habe ich mal einen Artikel eben genau zu diesem Thema geschrieben, weil da jemand, also im Forum war einfach ein Forenbeitrag, der sehr viel gelesen und kommentiert worden war, wo genau jemand das, nämlich genau diesen Fall beschrieben hat, hey, ich habe mir einen OLED-Fernseher gekauft, ich glaube, das war... Ah, wie heißt denn nochmal die? Es gibt eine sehr bekannte Reihe, die auch in Foren immer wieder empfohlen wird. Sind das die LG G2 oder irgendwie sowas? Naja, ist letztlich auch nicht so wichtig. Aber auf jeden Fall hat er genau das geschildert. Hey, ich habe mir auf meinen Schreibtisch halt eben nicht einen 32 Zoll oder wie viel Zoll auch immer PC-Monitor gestellt, sondern einen, ich glaube, es war 42 Zoll OLED-Monitor und der war einfach nur begeistert. Ist, wie auch in dem Fall gilt natürlich, kommt sehr darauf an, was du auch damit machst und welche Ansprüche du hast, weil natürlich gilt für einen 42 Zoll OLED-Monitor mit 4K-Auflösung, der hat eine schlechtere Pixeldichte als ein 27 oder 31 Zoll Monitor und das wirst du sehen. Aber das spielt halt dann auch eher eine Rolle, wie du es jetzt gerade sagtest, zum Beispiel, wenn du jetzt viel auch, wenn du mit dem Ding auch arbeitest und viel Texte liest, wirst du wahrscheinlich vielleicht lieber nicht direkt vor dir so ein 42 Zoll Oschi haben stehen wollen, der dann halt eine relativ niedrige Pixeldichte hat. Aber wenn du zockst, kann das natürlich schon sehr cool sein, dass so ein riesiges Bild dann vor dir zu haben. Genau, hier sieht man nochmal das Beispiel zur Schrift. Das ist jetzt hier wieder der Vergleich. Links Full HD auf 27 Zoll, rechts 4K auf 27 Zoll. Aber im Prinzip gilt das, also das veranschaulicht da einfach den Unterschied in der Pixeldichte. Ne? Und das gilt dann auch, wenn du es höher skalierst, auch für größere Panelgrößen. Und das ist dann der Punkt, um den es dann letztlich geht. Also ja, der Use Case ist sehr entscheidend wieder. Ich würde sagen, gerade wenn man fürs Gaming durchaus eine valide Option zu überlegen, hey, ist mein Schreibtisch groß genug, um mir da einen kleinen, aus heutiger Sicht kleinen Fernseher, weil klar, 42 Zoll ist ja jetzt im Wohnzimmerbereich, würde man da fast schon belächelt werden, sage ich mal.
Wenn du 3 Meter Sitzabstand zu deinem Fernseher oder zu einem Monitor hast, ja, dann kannst du natürlich auch 42, 50 Zoll machen gehen, aber als PC-Monitorersatz, das Ding steht normalerweise auf deinem Schreibtisch. Ja. Ja. Du hockst normalerweise davor, einen halben Meter, einen Meter, was auch immer. Da wird es schon wieder schwierig mit Sitzabstand 42 Zoll, 50 Zoll, was auch immer gerade die TV-Größen sind.
Ja. Letztlich muss es jeder für sich ausprobieren auch. Das, ich meine, die Hürde ist natürlich immer ein bisschen größer, weil man sich so einen riesen Fernseher bestellt, um es mal auszuprobieren, kann ich auch verstehen. Aber ich finde grundsätzlich den Impuls, finde ich gut aus dem Chat auch mal zu sagen, hey, überleg vielleicht im Fernseherbereich, weil genau, wie du sagtest, die sind halt deutlich billiger oder wie es auch im Chat steht. Weil wir da natürlich auch nochmal von anderen Stückzahlen reden und weil es eben, glaube ich, auch für die Panelhersteller nochmal eine andere Geschichte ist, die OLEDs auf diese kleinen Displaygrößen zu bekommen und das im Vergleich zum TV nochmal eine andere Herausforderung mit sich bringt.
Ja, absolut. Captain Jack, wenn du deine Frage nochmal stellst einfach, dann sehen wir die auch nochmal, weil bei uns suchen hier die Fragen rein. Also wenn du noch eine Folgefrage hattest, gerne nochmal einfach rein in den Chat. Und ansonsten haben wir Empfehlungen vielleicht an 4K-Monitoren. Kaito Hajin fragt nämlich, er hat momentan noch einen 27-Zoll-Monitor, einen Asus ROG PG279. Habt ihr da vielleicht eine Empfehlung gerade für einen guten 4K-Monitor, wo ihr sagt, das ist gerade Preis-Leistung vielleicht optimal? Boah.
Frag mich nicht nach dem genauen Modellnamen. LG Ultra Gear 32 irgendwas BE, glaube ich, war es.
Also ist schon mal relativ, ich glaube, damit kann Google was anfangen.
Respekt, wir haben auch einen Warmer.
Das ist ja meiner.
Achso, ja, okay. Guter Boss, aber das nötige Kleingeld.
Er hat nicht nach dem Preis gefragt, nur nach dem Monitor.
Das aber haben wir im Warm-Up auch kurz drüber gesprochen, über die Namensgebung bei Fernsehern. Bei Monitoren ist ja auch nicht viel besser, dass das irgendwie ein bisschen schwierig ist. Das macht es tatsächlich auch wirklich gar nicht so einfach. Ich könnte jetzt auch aus dem Stegreif allein von den Buchstaben und Zeichenabfolgen würde ich Schwierigkeiten haben.
Sie haben angeblich eine Logik dahinter, man hat sie uns nur noch nicht erklärt.
Ich meine, letztlich ist dann, ja genau, es gibt eine Logik, bei jedem Hersteller halt wieder eine eigene.
Das genau, ist
dann,
das ist
es halt, das ja. Ist so der Knackpunkt.
Letztlich, was man dabei auf jeden Fall zu sagen kann, dass man da sich dann, musst du dir eben genau die Frage stellen, Kaito Ajin oder auch jeder andere, vor allem Schritt 1, wie viel Geld bin ich bereit auszugeben? Das ist sicherlich schon mal der erste wichtige Punkt und dann eben genau, soll es OLED sein oder nicht? Ich würde grundsätzlich, so wie Yusuf gerade auch sagte, empfehlen. Also ich glaube, dass sich diese Investition lohnt in OLED. Das heißt nicht, dass andere Monitore schlecht wären oder dass man da nicht auch sehr viel Spaß mit haben kann und dass sie nicht auch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten können. Aber wenn das Geld da ist, dann würde ich dir empfehlen, halt nach OLED Ausschau. Ja.
Habt ihr eine spezielle Meinung zu Samsung Odyssey? Die Frage war im Chat.
Ich selber habe noch gar keinen Odyssey selbst getestet. Ich weiß, wir hatten schon verschiedene von denen im Test. Grundsätzlich, glaube ich, sind da sehr gute Monitore an und für sich, aber das ist ja jetzt erstmal eine Reihe mit mehreren Modellen. Also das kann man jetzt so allgemein ja jetzt auch nicht sagen, weil da gibt's ja auch von OLED, Nicht-OLED, über verschiedene Pixeldichten und was auch immer.
Curved, Nicht-Curved,
genau.
Ultra-Wide.
Ja.
Lag mich tot.
Ultraweit, ich muss gleich auch nochmal irgendwann, damit der Wert der Raffi das nicht umsonst aufgebaut hat, gleich nochmal rübergehen zu unseren Ultraweit-Monitoren. Das würde ich mir auch überlegen. Also ich muss ja sagen, Kauft euch Ultrawide, kauft euch 32:9.
Mm. Nein.
Das ist meine Empfehlung. <Nein. lacht> Werden wir nicht fest. Endgültig klären können. Aber ich liebe es. Ist gerade in Spielen. Aber das spielst du denn mit deinen 3 Monitoren?
Kommt aufs Spiel an, aber zum Teil, ja.
Aber da hast du dann ja halt die Balken, die Ränder in der Mitte. Das ist auch blöd. Das ist doch das Schlimme.
Die Brille einmal ab, da sehe ich eh nichts mehr.
Ja, gut, das geht natürlich auch. Dann ist auch die Auflösung ein Pixel.
Da reicht auch noch ein VGA-Kabel.
Nein, aber so wie es mit meinen Foldables auch immer ist, wo es dann immer heißt, ob es jetzt der Knick nicht irgendwann stört, irgendwann blendest du es einfach aus.
Ja, klar, es ist viel auch Gewohnheit und ja, das stimmt schon, ja.
Ja, das denke ich auch. Wir haben viele tolle Fragen hier im Chat, auf jeden Fall gerne weiter so. Ab welcher Hardware ist überhaupt sinnvoll, einen 4K-Monitor zu holen? Das finde ich eine hervorragende Frage.
Ja, es zieht sich leider durch, dass das kommt drauf an. Leider muss man
vor allem auf den Geldbeutel.
Ne? Ja, auch mal unabhängig vom Geldbeutel. Minecraft in 4K ist nicht das gleiche wie Cyberpunk in 4K, um es mal plakativ salopp zu formulieren.
Also kommt einfach wirklich auf die Spiele an, die man dann spielen will. Oder man muss ja nicht unbedingt damit spielen. Ne? Also gut, jetzt Hardware, wenn du danach fragst, geht es wahrscheinlich ums Spielen. Aber ja. Kommt einfach stark drauf an.
Ich meine, klar, so vom Bauchgefühl würde ich schon sagen, jetzt irgendwie unter sowas wie einer RTX 4070 oder wo ist dann das AMD-Pendant, muss ich mal überlegen. Ist eine
7800?
Ja, 7800 XT oder irgendwie sowas, würde ich jetzt, glaube ich, eher nicht damit anfangen. Aber es kommt da natürlich wirklich drauf an, wie wichtig sind dir auch hohe FPS. Also wenn man jetzt auch, sagen wir mal, du bist schon gewohnt, hast deinen 120, 144 Hertz Monitor und bist es auch gewohnt, in Spielen entsprechende FPS-Zahlen zu erreichen, dann kann es natürlich schon ein Rückschritt sein, wenn du dir jetzt 4K holst und dann halt eher nur noch deine 40, 50, 60 FPS hast, ne? Aber dann kommt natürlich erschwerend hinzu, oder ja, grundsätzlich ja positiv, dass du mittlerweile durch sowas wie DLSS oder in manchen Spielen auch Frame Generation auch wieder die Möglichkeiten hast, auch in 4K nochmal mehr FPS rauszuholen. Klar, es ist dann wieder kein natives 4K. Das Fass machen wir jetzt, wenn ich auf die Uhr gucke, besser nicht nochmal auf.
Wahrscheinlich besser
nicht. Genau, ich muss ja auch noch zu den Monitoren rüber. Das ist dann halt was, wo ich schon so wo ich vom Gefühl her sagen würde, ja, darunter würde ich das, glaube ich, eher nicht machen, dann vielleicht lieber einen sehr guten WQHD-Monitor holen, aber trotzdem, wenn du halt dann jetzt nur so wie ich, also wenn ich League of Legends spiele, dann kann ich auch mit einer, wenn ich nur das spiele, dann brauche ich auch keine 4070 für 4K, aber dann brauche ich auch kein 4K, das ist dann, auch League of Legends sieht in 4K schöner aus als in Full HD.
So, das Grau kommt besonders gut bei OLEDs zur Geltung.
Das Grau siehst du sehr oft, ich sehe das eigentlich sehr selten, aber nein, ja. Das ist nochmal ein anderes Thema.
So, bevor die Frage von Jack jetzt wieder untergeht, weil die Fragen hier nur so reinströmen, würde ich sagen, machen wir die mal noch kurz, bevor du dann rüber gehst. Welche Kriterien testet ihr in euren Monitor-Tests, wie beispielsweise nur Gesamtlatenz oder auch isoliert Farbraum, Kontrast, Helligkeit? Nils, kannst du dazu was sagen?
Dazu, ich meine, da muss man, so wie es im Warbop ja auch schon sagte, wir haben jetzt keinen, also wir sind ja jetzt nicht wie bei Ratings, wie nennt man das denn jetzt?
Ratings.
Wie bei Ratings. Wir sind da nicht so professionalisiert unterwegs, dass jetzt jeder von uns ein Kolorimeter hat und jeder ein Latenzmessgerät. Also ich habe ein Latenzmessgerät zu Hause, ich habe auch ein Kolorimeter zu Hause, es kommt auch mal darauf an, wer den Monitor testet und wir haben jetzt da keinen vorgegebenen Kriterienkomplex, sage ich mal. Wir sind schon eher auch praxismäßig orientiert. Das soll jetzt nicht heißen, also natürlich sind bei Tests generell auch harte Zahlen und Fakten wichtig und natürlich das liefern dir halt erstmal vor allem Messgeräte. Aber wir haben schon, muss man ja schon sagen, im Gaming-Bereich ist jetzt die Farbechtheit halt, klar können wir jetzt anfangen, die zu kalibrieren, die Monitore, und da genaue Messungen zu machen. Aber das spielt dann letztlich in der Praxis halt einfach nicht mehr so eine große Rolle, diese Werte zum Vergleich zu haben. Also klar, bei der Latenz grundsätzlich schon, das ist auch ein wichtiger Faktor, auch gar nicht so leicht zu testen. Oder muss auch gucken, mit welchem Equipment man das macht. Was ja sogar dann, was ich sogar mal gemacht habe, das ist auch bei der Latenz, kannst du ja auch mit Highspeed-Kameras arbeiten und mit solchen Faktoren. Da gibt's richtig spannende Testmethoden. Aber wir gucken im Moment schon, dass wir es eher, der Praxiseinsatz mehr zählt. Also man kann ja auch doch sehr viele Dinge auch gut beurteilen, ohne sie jetzt genau gemessen zu haben, so, ne, dass man feststellt, hat der jetzt Schlieren oder nicht, reagiert der schnell oder nicht. braucht man nicht immer unbedingt Testgeräte. Aber ich verstehe die Frage und grundsätzlich ist es sicherlich auch, wenn wir das auch intensiver angehen wollen in Zukunft, was wir in anderen Bereichen ja auch vorhaben und vielleicht auch mal im Monitorbereich, will jetzt nicht
das ich spoilern. Jetzt, das wollte ich aber jetzt gerade sagen, ja, da ist was, glaube ich, in der Mache. So, genau. Aber da wollen wir jetzt so, kommt sagen wir jetzt nicht allzu viel zu, glaube ich.
Genau, aber nicht von uns. Ja, genau. Wenn dann auch mit dem richtigen Equipment, ja klar. Aber man muss immer gucken, ne, was also uns natürlich immer wichtig, bei jedem Test ist das Entscheidende ja auch, dass am Ende der den liest, auch hinterher genau gut informiert weiß, kaufe ich mir das Ding oder nicht. Was ist daran gut, was ist daran schlecht? Und das wird immer unser Fokus bleiben. Und genau.
Ja, dann würde ich sagen, gehst du einfach mal rüber, oder?
Ja, ich bin weg.
Denn wir haben ja nicht nur Thema Auflösung, sondern auch Format ist ja so eine Sache. 16:9 ist Standard, haben wir jetzt schon gesagt. Es gibt natürlich noch 32:9 oder auch 21:9 und ja, hier sehen wir direkt mal einen richtig krassen
Unterschied. Der ist doch schon winzig, aber wenn der Dimi zuschaut, dann wird er jetzt sauer, weil er liebt seinen 21:9 Monitor. Kann ich auch absolut verstehen, genau. Wir haben jetzt hier einfach nochmal zur Veranschaulichung und zur Gegenüberstellung die nächsten Stufen nach 16:9, nämlich hier einmal 21:9 und hier das, was ich auch zu Hause stehen habe und was ich nur jedem sehr empfehlen kann, 32:9. Aber man sieht auch schon, da braucht man halt auch den Platz für. Ne? Das ist schon
das ist ein ordentlicher Brecher.
Ganz schöner Oschi. Da muss man sich schon überlegen. Und was auch viele sagen, die sich ransetzen, ich glaube, man kann es auch schon ganz gut erkennen, die wirken halt auch schon relativ schmal. Ne? Also hier von oben nach unten, das ist schon ein Aspekt, wo ich öfter auch gehört habe von Leuten, die sich, wenn die mal bei mir ins Büro kommen, die sich in dem Bereich nicht so auskennen, die erste Reaktion ist schon auch, das ist aber ein bisschen schmal. Wenn du jetzt natürlich einen 27 Zöller, ich glaube, haben wir ja auch noch stehen, ist der höher. Warte mal, ich stell dir mal gerade einmal noch mal daneben. Ist der eigentlich höher? Nee, ich glaube nicht. Ne? Mal gucken. Ah, guck mal, oder doch, ja doch. Naja, jetzt erkennt man, was ich meine. Der wirkt halt nochmal, also die Bilddiagonale ist halt einfach nochmal ein bisschen anders verteilt und man sieht den Unterschied. Ne? Und das ist schon ein Aspekt, den man berücksichtigen sollte. Mich persönlich stört es im Alltag jetzt gar nicht mehr. Ich stelle nochmal erstmal wieder runter, kann ja sonst nochmal hin.
Ist das jetzt auch, also arbeitest du mit dem 32:9?
Genau, ich arbeite mit dem, ich habe nur diesen Monitor zu Hause und bei mir ist es eben genau, wie ich es vorhin geschildert habe. Also hier in dem Bereich habe ich halt mein Hauptfenster, hier ist Teams und da ist dann, Mails und so. Und das geht halt mit Fancy sonst wirklich hervorragend. Der merkt sich genau, also du kannst darauf verlassen, dass du das einstellst. Du kannst auch neue Fenster im Handumdrehen entsprechend in die Größe packen. Aber wofür das natürlich auch schon halt vor allem sehr, sehr cool ist und wofür ich es auch liebe, ist halt Gaming. Wir haben ja auch ein Vergleichsbild, das können wir auch mal zeigen. Du siehst einfach nochmal deutlich mehr von der Spielwelt. Man muss natürlich der Fairness halber schon dazu sagen, gerade hier in diesen Außenbereichen, sehen ist dann relativ, also es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt ständig hinguckt. Ne?
Wie wenn man im Kino zu weit vorne sitzt. Ne? Man
ja gut, im Kino zu weit vorne sitzt, ist noch ein ganz anderes Thema. ich fange jetzt nicht von der Geschichte an. Ich weiß nicht, ich bin mir sicher, dass ich in Pearl Harbor gelandet bin mit meinem Vater. Ich weiß gar nicht warum und wir saßen in der ersten Reihe. Wie es dazu gekommen ist, ich versuche das noch rauszufinden. Ich weiß, dass es fürchterlich war, aus verschiedener Hinsicht, auch wegen des Films, aber das ist ein anderes Thema. Kommen wir zurück zum Gaming. Genau, hier auf dem Bild sieht man jetzt genau den Vergleich, den das zu 16:9 ausmacht. Also die grünen Rahmen, die ihr da seht, das ist eben das 16:9 Bild, ist Star Wars Outlaws jetzt in dem Fall. Oben nicht wundern, dass es da so ein bisschen noch höher hinausgeht. Das liegt eben daran, dass es ich habe das auf meinem 32:10 Monitor gemacht, das Vergleichsbild. Der ist dann halt nochmal ein kleines Stückchen höher als 32:9, das ist jetzt das, was in dem Bereich verbreitet ist und was man kaufen kann. Da kommt jetzt der Unterschied her. Aber man kann ja sehr gut erkennen, was da hinzukommt. Das ist auch schon bei 21:9 sehr cool. Und 21:9 kann halt auch, also das untere Bild ist das 21:9 Seitenverhältnis, kann halt auch sehr gut sein, weil es eben nicht so viel Platz auf dem Schreibtisch einnimmt und weil du halt natürlich auch weniger Pixel hast. Das sieht man jetzt hier bei dem oberen Bild 32:9, was ja links und rechts nochmal deutlich breiter ist. Die müssen halt auch berechnet werden, die Pixel. Ne? Und das heißt natürlich auch, dass du mit einem 32:9 Monitor nochmal mehr Leistung brauchst in deinem Rechner. Ist auch ein Aspekt, den du dann entsprechend berücksichtigen musst, ja. Aber ich kann es grundsätzlich sehr empfehlen, sag ich schon wieder, die viel zitierte Immersion, ja, die ist dann halt auch auf so einem Riesenteil es hat einfach was, wenn du im peripheren Sichtfeld das halt noch wahrnimmst.
Und es kann tatsächlich auch ein spielerischer Vorteil sein in manchen Spielen. Ne? Also nimmt man jetzt mal ne, zum Beispiel Divinity oder ein Baldur's Gate oder so, dann hast du einfach mehr Platz zum Klicken, um den Weg auszusuchen oder so teilweise. Und ich habe festgestellt, früher ein Kumpel von mir hat, mit dem ich früher viel Heroes of the Storm gespielt habe, was quasi League of Legends bloß mit Blizzard-Charakter
hab's auch mal gespielt, ja,
genau. Ist, genau. der hatte auch dann, hat einfach mehr oder weniger die ganze Lane überblickt so, und da kann ich mir auch gut vorstellen, er hat dann halt früher gesehen, wenn ein Gegner ankam, so wenn das Blickfeld da war.
Wobei ich dazu sagen muss, wenn ich League of Legends spiele auf meinem 32:9 Monitor, dann habe ich nur hier Bild. Weil das Problem ist, ich verschiebe den Bildausschnitt, indem ich mit dem Mauszeiger zum Rand des Bildes fahre. Und wenn ich das mit 32:9 Auflösung machen muss, dann muss ich kilometerweit mit dem Mauszeiger nach rechts fahren, um das Bild zu verschieben. Und weil ich mir das so angewöhnt habe, spiele ich League of Legends immer nur in dieser Auflösung. Ist schon ein bisschen traurig, dass ich ehrlich gesagt hauptsächlich, ist mit Sicherheit das meistgespielte Spiel auf meinem 32:9 Monitor, und ich hätte einfach einen 16:9 Monitor dafür nehmen können. aber gut, so ist das manchmal.
Machst du nix.
Aber ich liebe ihn trotzdem.
Ja, ich meine, du hast die Leidenschaft für LOL, dann ist das ja auch in Ordnung.
Hassliebe ist es dann bei LOL eher, ja.
Das stimmt. Kein Kommentar.
Da kam jetzt gerade noch mal eine Frage in den Chat von Carpe. Wie teilt ihr den Monitor beim Ultrawide? Kannst du vielleicht gerade noch mal sagen? Wir haben es schon kurz davon
gehabt. Ja, ne? Also ich mache das mit dem Power Toys, so nennt sich das Tool. Das ist eine Sammlung von sehr praktischen Hilfsmitteln für Windows. Die kommt, glaube ich, sogar auch von Microsoft selbst, meine ich. Und da gibt es halt eines dieser Programmelemente, sind die sogenannten Fancy Zones. So heißt das Tool. Das ist einfach integriert. Und da kann man das komplett selber einstellen. Ich glaube, kannst du ja, egal wie viele Zonen du willst und was auch immer, ob du 3 willst oder 5 und oder noch schmal oben, unten, kannst du alles so machen, wie du möchtest. Und dann kannst du halt einfach mit einer Tastenkombination, also wenn ich glaube, ich habe es so in Fleisch und Blut übergangen, ich weiß gar nicht mehr, welche Taste drücke ich. Ich glaube, wenn ich Shift drücke, während ich ein Fenster verschiebe, dann kann ich das einfach direkt und dann halt entsprechend in die Zone ziehe, dann zieht sich das direkt auf die richtige Größe, und wenn ich dann loslasse, dann habe ich das Fenster genau da, wo ich es brauche. Genau, ja.
Ja, wunderbar. Jetzt haben wir eins noch nur kurz angeschnitten, ein Thema, und zwar die Herzzahl bei so Monitoren. Wie sieht's denn da momentan aus? Jetzt haben wir, ewig war es 60 Hertz so, dann kamen die 120, 144 und so weiter. Wie sieht's denn aus? 144, reicht uns das noch? Sollten wir für die Zukunft vielleicht eher ein bisschen höher gehen? Wie sieht's da aus?
Fragen wir mal Yusuf, weil ich glaube, dein Monitor hat 2 Modi, der genau, neue, ne?
Der LG Dual Mode, oder beziehungsweise Asus hat diesen Dual Mode mittlerweile auch.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob MSI das jetzt auch einführt. In jedem Fall können diese Dual-Mode-Monitore wechseln zwischen 1080p und 480 Hertz und 4K und 240 Hertz oder beliebige Kombinationen, wie du halt lustig bist, ja, wie die Hersteller halt lustig sind.
Ja, und hast du schon ausprobiert?
Kommt aufs Game an, ja. Sowas wie Counter-Strike oder ähnliches, alles was kompetitiver Shooter ist, würde ich auf 1080p 480 Hertz spielen.
Mhm. Okay.
Auch wenn ich dir jetzt nicht wissenschaftlich belegen kann, das ist besser, es fühlt sich einfach besser an, fertig. Aber sobald ich die wichtigen Spiele, sowas wie Cyberpunk oder was weiß ich was, auf 4K spielen möchte, da muss ich ja sowieso gucken, ob ich überhaupt die 240 Hertz hinbekomme.
Das ist dann nämlich genau der wichtige Knackpunkt. Ja. Also ich würde grundsätzlich sagen, habe auch vor kurzem wieder einen Artikel auch dazu zu dem Thema geschrieben. Den hatte ich, glaube ich, auch schon mal geschrieben. Ich glaube, nochmal irgendwie aktualisiert. Auch mit anderen Faktoren. Aber im Prinzip ging es in dem Artikel um die wichtigsten Aspekte bei einem Monitorkauf. Also worauf ich sagen würde, was wirklich zählt, wenn du einen Monitor kaufst. Und da ist auf jeden Fall die Bildwiederholrate etwas, das man nicht vergessen sollte. Klar, mittlerweile, ich sagte es vorhin schon, sind sehr viele Bildschirme haben mehr als 60 Hertz oder mittlerweile sind 120, 144.
Ich bin noch auf 60, muss ich zu
meiner Jan, gestehen. Was machst du denn?
Fürchterlich. Es ist furchtbar.
Oh Gott, das muss ich echt sagen.
Ich mich wirklich schon selbst.
Den Unterschied allein auf dem Desktop, ne, wenn du die Maus da bewegst, das merkst du mit 120, 144 Hertz.
Wir haben jetzt halt einfach niemanden neuen. Ich habe schon rumgefragt, aber
irgendwie. Irgendwas nicht. Also der muss ins Budget für dich für nächstes Jahr. Ja,
ja, hätte ich mal reinmachen sollen.
Verdammt. Also ich würde jedem empfehlen, mindestens 120 Hertz sich zu kaufen heutzutage, gerade bei einem Gaming-Monitor. Klar, wenn du jetzt wirklich nur damit arbeitest, dann, ich meine, sogar dann, ehrlich gesagt, würde ich.
Wobei du da dann sowas wie diese Samsung Smart View Smart Monitor, ne, M9 irgendwie direkt hast, also auf Photoshop und Videobearbeitung und ähnliches ausgelegtes hast, die dann eher mit 5K Auflösung und so weiter werben, aber dafür dann auf 60 Hertz runtergehen. Das heißt,
ja, klar,
meine Arbeitsmonitore wirst du wahrscheinlich schon noch mit 60 Hertz finden und verargumentieren können.
Auf jeden Fall, nee, das stimmt schon, klar. Gerade wenn es dann auch um Farbechter geht und so. Aber ich kann also aus, für mein Gefühl ist der Unterschied einfach riesig zwischen 60 und 120 Hertz und etwas, gerade wenn du es einmal erlebt hast, willst du nicht mehr zurück, so. Aber es ist schon natürlich auch so, kommt sehr aufs Spiel auch wieder drauf an. Es ist jetzt nicht so, dass man da, dass es ein absolutes Machtset wäre, klar, wenn du jetzt hauptsächlich Civilization spielst oder sowas, ne? Ja, da merkst du es zwar auch, aber da ist es nicht so relevant beim Spielen. Wenn du jetzt Counter-Strike spielst, das ist es natürlich ganz was anderes. Weil ich sagen muss, ich persönlich, wir haben ja auch Blindtests in der Redaktion gemacht, mir ist es schwer gefallen, also ich habe schon damals zwischen 120 und 240 Hertz, ich habe schon richtig geraten. Also, ja,
aber das ist schon das richtige Wort, ne? Du hast halt geraten dann.
Also ich bin dann vielleicht auch einfach zu schlecht in dem Spiel. Also es mag jetzt auch sein, dass jemand, der sehr gut ist, dass der eher einen Unterschied merkt. Ich glaube auch Linus Tech Tips haben mal einen sehr interessanten Vergleich dazu auch gemacht. Auch mit, wie heißt denn der bekannte, der Shooter-Spieler, der Streamer, der super bekannte?
Der eine.
Der so mit als der Beste gilt. Nein, ist auch egal.
Shroud?
Genau, ja, richtig. Ja.
Shroud.
Aus dem Off. Dankeschön. Jonas. Ja, der Shroud hat da auch mitgemacht. Und bei ihm, ich glaube, wenn du auf so einem Niveau spielst, ist das auch nochmal was anderes. Ich persönlich würde sagen, also 480 Hertz, ich kann mir echt nicht vorstellen, dass ich da noch irgendwas merken würde. Aber
ich glaube es auch nicht, da geht es halt wirklich um das minimale Mühe, ja, das halt die Profispieler noch rausholen wollen, glaube ich. Aber die
kosten dann halt auch schon nochmal, denke ich mal, also mit Sicherheit kosten die auch nochmal mehr. Also das muss man sich dann halt überlegen, ob es das dann wert ist oder ob man dann nicht sagt, okay, nee, ich gehe doch lieber auf maximal 240 Hertz und habe dann dafür in einem anderen Bereich, investiere ich quasi das Geld extra, sei es jetzt besseres Panel, höhere Auflösung oder was auch immer. Ne? Weil das hast du ja auch gerade schon angesprochen, Yusuf, genau, in 4K 240 Hertz zu erreichen, ja, das machst du halt auch nicht in jedem Spiel. Ja. Und gerade je nach Grafikkarte, also da brauchst du dann wirklich schon, da kannst du eigentlich fast schon nur noch mit einer 4090 anfangen, weil sogar eine 4090 tut sich mit DLSS und Frame Generation zumindest, sagen wir mal, in Spielen mit aufwendiger Grafik wird die nicht immer 240 Hertz, 240 nee. FPS erreichen. Ne? Ja. Das muss man halt auch bedenken. Also es lohnt sich auch wirklich nur, diese Herzzahl ins Visier zu nehmen, wenn dein PC das halt auch schafft. Also klar, du brauchst jetzt nicht, um von 240 Hertz zu profitieren, musst du nicht 240 FPS erreichen. Wenn du 200 hast oder 180, ist das auch schon sehr gut. Aber je weiter du halt wegkommst mit deinen FPS von dieser Herzzahl, desto weniger hast du dann letztlich auch davon.
Ne? Ja, absolut. Ja, ein Blick auf die Uhr, liebe Leute, wir sind schon wieder soweit. Eine Stunde ist fast rum. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Schlussstrich und bedanken uns recht herzlich fürs Zuschauen und fürs Zuhören natürlich. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.